Kannst du dich noch erinnern? Früher haben wir doch für den Urlaub nur ein Fotoapparat eingepackt. Heute nehmen wir unser komplettes digitales Leben mit. Auf unserem Smartphone sind Fotos, Bankdaten, E-Mails, Passwörter, Dokumente und viele persönliche Nachrichten. Umso wichtiger ist es, dass wir unterwegs genauso sicher online sind wie zu Hause. Genau deshalb nutze ich auf Reisen unseren Podcast-Werbepartner Saily, denn neben der eSIM für günstiges mobiles Internet bekommst du dort auch einen integrierten Webschutz. Der hilft dir dabei, gefährliche Webseiten und Phishing-Versuche zu blockieren, damit deine persönlichen Daten auf dem Handy immer bei dir bleiben. Und mit dem integrierten Adblocker bei Saily sparst du sogar noch wertvolles Datenvolumen, weil viele Werbeanzeigen gar nicht geladen werden. Wenn du Saily selbst ausprobieren willst, sparst du mit dem Code einfach aussteigen immer noch 15% Rabatt auf deine erste Buchung. Den Link und alle Infos gibt's wie immer in den Shownotes und jetzt geht's los mit der Folge.
Ich habe mich vor einiger Zeit immer noch ein bisschen davor geschämt, dass ich das einfach so offen zugebe. Es ist einfach ein steuerlicher Vorteil hier für uns, der uns unglaublich viele Freiheiten einfach schafft. Und ja, die Steuern waren der Hauptgrund, warum wir hier nach Malta gegangen sind.
Einfach aussteigen. Deutschlands größter Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es gibt viele Gründe, warum Menschen auswandern. Vielleicht wegen besserer Karrierechancen, schönerem Wetter, mehr Sicherheit oder einer höheren Lebensqualität. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, über den oft diskutiert wird, und zwar Steuern. Auch Unternehmer entscheiden sich immer wieder dafür, Deutschland zu verlassen. Und weil ich dir hier im Podcast möglichst viele unterschiedliche Perspektiven zeigen möchte, geht es heute um eine Unternehmerfamilie, die nach Malta ausgewandert ist, nicht in erster Linie wegen des Wetters oder eben eines Jobs, sondern weil ihr Steuerberater ihnen dieses Land empfohlen hat. Ob sich dieser Schritt für die Familie am Ende gelohnt hat und wie es ist, in ein Land auszuwandern, das man vorher gar nicht richtig kannte, das hörst du heute. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Zu dieser Episode gibt's natürlich auch einen 15-Minuten-Bonusteil. Darin sprechen wir unter anderem darüber, wie viel ein Haus auf Malta kostet, welche Berufe dort besonders gefragt sind und wie das Gesundheitssystem funktioniert. Wenn Malta für dich als Auswanderungsland interessant ist oder du generell noch tiefer in Themen einsteigen möchtest, dann werde Mitglied im Club von Einfach Aussteigen. Dort bekommst du alle Bonusinhalte, viele exklusive Spezialfolgen und den Austausch mit einer Community, die selbst vom Leben im Ausland träumt oder bereits ausgewandert ist. Den Link zum Club gibt's in den Shownotes hier der Podcast-App.
Mein Podcast.
Heute geht's nach langem mal wieder nach Malta, in den kleinsten Mitgliedstaat der EU. Auf einer Fläche, die kleiner ist als München, leben über 560.000 Menschen. Malta gehört damit zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Welt. Trotz seiner Größe hat die Insel eine außergewöhnliche Geschichte. Sie war unter anderem von den Phöniziern, Römern, Arabern und dem Malteserorden und später auch den Briten geprägt. Deshalb wird bis heute Maltesisch und Englisch gesprochen. Malta gilt außerdem als einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte im Mittelmeer. Neben Tourismus spielen Finanzdienstleistungen, die Gaming-Industrie und internationale Firmen eine große Rolle. Mein heutiger Podcast ist Marie Speil. Sie wanderte gemeinsam mit ihrem Mann, ihrer kleinen Tochter und den Schwiegereltern im Januar 2024 nach Malta aus. Und das, nachdem sie nur 3 Monate vorher das erste Mal auf der Insel waren. Wie der Start für sie in einem maltesischen Dorf war, warum sie heute in der Stadt leben, ob sie am Ende tatsächlich so viel Steuern gespart haben wie geplant und was das Besondere ist am Leben auf Malta, das und viel mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Marie.
Hallo Nikolas, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass wir eben seit langem mal wieder eine Malta-Folge hier im Podcast haben. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt zu hören, was du siehst, wenn du bei dir gerade aus dem Fenster schaust.
Also ich habe einen sehr, sehr schönen Ausblick aus meinem Fenster. Wir wohnen nämlich im 7. Stock und Ich schaue direkt aufs Meer. Und ich sehe einige Segelboote, die jetzt auf dem Weg nach Comino sind. Da gibt's eine schöne Bucht und dort verbringen dann die Leute, die ein Boot besitzen, oft ihr Wochenende.
Gehörst du auch dazu?
Noch nicht, aber noch ich hoffe nicht. Bald.
Aber das ist schon was, oder? Wenn man da lebt, eigentlich so ein Boot, ja. Das hat wahrscheinlich fast jeder, ne?
viele Leute haben ein Boot. Also ich kenne einige, die ein Boot haben, aber was wir jetzt auch vorletztes Wochenende gemacht haben, was natürlich ein bisschen unkomplizierter ist, man kann sich hier auch ohne Bootsführerschein einfach ein Boot mieten für beliebig viele Stunden und dann auch den Tag auf dem Wasser verbringen.
Toll. Wenn wir schon so bei der Lage sind und bei der Umgebung, noch kurz zum Wetter. Es ist ja Sommer. Wie heiß ist es bei euch?
Sehr heiß. Gestern hat das Thermometer 41 Grad angezeigt.
Wow.
Die Tage verbringen wir jetzt auch meistens drinnen, weil es ist kaum auszuhalten. Wir haben ja auch eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit hier. Die Luft kann man fast schneiden. Und rausgehen wir meistens dann erst abends mit den Kindern, weil es ist einfach, kriegen sofort einen Schwitzekopf und ja, da hat keiner Spaß dran.
Also wann geht das los mit diesem Hitzesommer und wann endet es?
Also die heißesten Monate sind tatsächlich Juli und August und im Mai ist es schon gut warm hier, da haben wir dann schon so Mitte 20 Grad und im Juni, Juli dreht es dann richtig auf, genau.
Noch kurz der Vollständigkeit halber, wie ist der Winter?
Mild, also wir haben eigentlich fast nie unter 10 Grad hier im Winter, aber der Winter ist auch recht feucht, also es regnet viel und die Luftfeuchtigkeit ist auch im Winter sehr hoch, sodass es sich kälter anfühlt, als es ist. Es geht auch direkt so in die Knochen, aber wir haben auch durchaus sehr, sehr schöne Wintertage, also wir hatten auch im Dezember schon mal über 20 Grad, was natürlich dann sehr angenehm ist, aber nach so heißen Sommern freut man sich dann natürlich auch auf ein bisschen Abkühlung.
Das glaube ich, ja. Du wohnst mit deiner Familie in der Küstenstadt Slima im Nordosten von Malta. Ich habe gelesen, dass die Stadt mit ihren 22.000 Einwohnern zu den am dichtesten besiedelten Orten in ganz Europa gehört.
Ja.
Wusstest du das und merkst du das auch?
Ja, ich wusste das und ja, man merkt es auch. Also Malta ist ja generell eine sehr, sehr kleine Insel. Lass mich nicht lügen, sie ist, glaube ich, 28 mal 13 Kilometer groß.
Mhm.
Für die Fläche mit über 500.000 Einwohnern aktuell, ich glaube es sind 520.000 Einwohner, ist die Insel sehr, sehr dicht besiedelt und man merkt das auf jeden Fall. So gerade hier in Slima, es gibt sehr, sehr viele Hochhäuser, weil die Leute müssen einfach irgendwo unterkommen und von der Fläche her reicht es einfach nicht, dass jeder in einem Haus wohnt.
Gibt es noch Parkplätze?
Also wenn man einen Parkplatz bekommt auf der Straße, dann ist es dein Glückstag. Wir haben zum Glück eine Garage gemietet, da haben wir also immer einen Platz. Aber ich bin auch schon mal hier 20 Minuten um den Block gefahren mit zwei schreienden Kindern auf dem Rücksitz und habe einen Parkplatz gesucht und war leider nicht erfolgreich. Also es ist ein Münzwurf. Mal hast du Glück, mal hast du kein Glück.
Okay, also das spricht noch viel mehr für ein Boot auf jeden Fall. Ich bin gespannt, noch mehr über eben euer Leben auf Malta zu erfahren. Du hast zuletzt mit deiner Familie in München gelebt. Du kommst aber ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, bist gelernte Krankenschwester, hast da auch lange im Beruf gearbeitet, bist dann in die Medizintechnik gewechselt und hast dort deinen heutigen Mann kennengelernt. Also so eine Liebesgeschichte in München bei der Arbeit. Ihr habt eine Familie gegründet. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, bevor ihr ausgewandert seid. So wie sah das Leben aus in München? Wie habt ihr gelebt? Was habt ihr gemacht?
Wir haben nicht direkt in München gewohnt, aber wir haben in München gearbeitet. Beziehungsweise ich habe nicht in München gewohnt. Ich habe in den Bergen gelebt, etwas weiter südlicher und war dann aber jeden Tag in München und war eigentlich im Außendienst tätig und mein Mann war in der Firma als Unterstützung, um die Firma so ein bisschen wieder auf die gerade Spur zu bekommen. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Das war 2021. Dann war das relativ klar schon für uns. Das ist es auf jeden Fall für immer. Ich glaube, nach 2 Wochen ist mein Mann dann bei mir eingezogen.
Was?
Und hat auch direkt seine Sachen aus dem Keller von seinen Eltern zu uns geschickt bekommen. Die waren damit dann auch d'accord.
Die waren froh.
Die haben direkt gefragt, ja, wann holst du denn deine Sachen ab? Und genau. Und wir sind eine Familie. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Wir treffen große Lebensentscheidungen relativ schnell. Also wir sind im März 2022 war das dann, waren wir fest zusammen und ich war im Juli schon schwanger. Und das ist relativ schnell gegangen. Und dann haben wir auch im Dezember geheiratet. Dann haben wir unsere Tochter bekommen. Und dann, als sie 6 Monate alt war, hat mein Mann und mein Schwiegervater, beide hatten die Schnapsidee, da sie ja zusammen ein Unternehmen haben. Die waren irgendwie auf Geschäftsreise und haben sich irgendwelche YouTube-Videos angeguckt von Steuerexperten, dass Malta ja eine total gute Idee wäre, dort sein Unternehmen hin zu verlagern. Mein Mann kam nach Hause und hat gesagt, sollen wir das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lass uns das machen. Und genau, dann sind wir hier gelandet.
Ja, also vielleicht müssen wir das noch kurz zurückholen. Die Firma, in der du gearbeitet hast, da war dein Chef dein heutiger Schwiegervater, korrekt?
Genau, richtig.
Eben, der hat seinen Sohn in die eigene Firma geholt zur Unterstützung und die beiden haben dann eben offenbar durch YouTube-Videos herausgefunden, dass es doch eigentlich ganz steuergünstig ist, in Malta das Unternehmen hinzubringen. Haben die beiden schon vorher oder war diese Steuerthematik bei euch vorher schon ein größeres Thema, dass das einfach für ein Unternehmen dann schwieriger ist, in Deutschland zu arbeiten?
Ja, also bei uns ist es auch ein bisschen komplizierter. Deren Firma besteht auch nicht nur aus einer Firma, sondern zu dem Zeitpunkt aus 2 Firmen, eine in Deutschland angesiedelt und eine in der Schweiz, weil meine Schwiegereltern nämlich in der Schweiz gelebt haben.
Ah.
Dann war es halt nochmal ein bisschen komplizierter mit den Steuern, wie es halt über Deutschland steuerlich geregelt ist und dann auch nochmal in der Schweiz. Und dann haben wir uns gedacht, jo, machen wir das noch ein bisschen komplizierter und gehen nach Malta und gründen da nochmal eine neue Firma.
Aber das war schon, der eigentliche Antrieb war schon jetzt nicht, weil ihr gesagt habt, wir sind da vorher schon 5-mal nach Malta gefahren und uns hat es da so super toll gefallen und wir waren dann jetzt dahin aus, sondern es war in erster Linie aus rein steuerlichen Gründen.
Ja, genau. Also ich habe mich vor einiger Zeit immer noch ein bisschen davor oder ja geschämt, sage ich mal ein bisschen, dass ich das einfach so offen zugebe. Aber eigentlich gibt es nichts, was man da jetzt schönreden muss. Es ist einfach ein steuerlicher Vorteil hier für uns, der uns unglaublich viele Freiheiten einfach schafft. Und ja, die Steuern waren der Hauptgrund, warum wir hier nach Malta gegangen sind. Natürlich ist das Wetter auch sehr schön und die Lebensqualität ist für uns hier sehr gut, aber eben einfach nur, weil wir das hier steuerlich so leben können, wie wir das auch machen.
Ja, zum Thema Steuern, wie viel man da zahlt, darüber sprechen wir dann später noch. Jetzt erstmal, dein Mann kommt da nach Hause, erzählt, dass eben sein Vater die Idee hat oder die beiden die Idee haben, da nach Malta auszuwandern und du warst dann sofort Feuer und Flamme. Wusstest du überhaupt, wo Malta ist oder wie es da aussieht und was dich da erwartet?
Ja, also ich habe sehr, sehr gerne im Berchtesgadener Land gelebt. Das ist ja wirklich eine wunderschöne Gegend von Deutschland. Aber ich habe das immer schon so gekannt, dass ich ab und zu mal die Orte wechseln muss, weil ich mich einfach in diesem Konstrukt wohlfühle. Ich habe schon als Kind öfter mal die Schulen gewechselt und musste mich in neuen Gruppen einfinden. Wir sind umgezogen. Dann nach meiner Ausbildung bin ich einfach so alleine nach Berchtesgaden gezogen, weil ich einfach so den Drang hatte, ich muss was Neues erleben. Und deshalb war ich da Feuer und Flamme für und habe mich gefreut, dass sich wieder was verändert bei uns.
Ja, im November 23 seid ihr dann nach Malta geflogen, nicht um da Urlaub zu machen, sondern eigentlich direkt um Nägel mit Köpfen zu machen. Ihr habt dann direkt auch eine Mietwohnung gesucht und so weiter und seid dann im Januar direkt, also 2 Monate später dann dahin ausgewandert.
Richtig.
Mit welchem Gefühl seid ihr da gestartet? Also wie war das, wenn man jetzt eben in ein Land, weil ich kenne das so nicht, es gab zwar schon einige Folgen auch, wo eben Leute in Land auswandern, was sie vorher so gar nicht kannten. Wie war das für euch, dieser Start oder für dich?
Die Anfangszeit, so die ersten paar Wochen waren sehr aufregend. Also wir haben natürlich viel die Insel erkundet und unsere Vormieter haben uns netterweise so eine kleine Liste dagelassen mit Unternehmungen, die wir machen könnten und Tipps für Restaurants und all sowas halt. Das haben wir dann alles abgearbeitet und die Zeit war sehr, sehr aufregend. Aber als dann so der Alltag gekommen ist, da habe ich so eine kleine Identitätskrise bekommen, weil ich natürlich zu Hause war mit unserer Tochter und erstmal in einen neuen Alltag reinfinden musste. Also ich wusste dann gar nicht, was ich den ganzen Tag machen soll, weil ich hatte natürlich hier dann auch keine Freunde mehr. Ich hatte zwar meine Schwiegereltern da, aber meine Familie ist ja in Deutschland geblieben. Das war alles sehr, sehr ungewohnt. Und zeitweise habe ich dann auch Heimweh gehabt nach den Bergen, weil hier hat man das halt einfach nicht. Ich war sonst jedes Wochenende wandern. Und ja, man musste sich ja so einen neuen Alltag tatsächlich erarbeiten hier, weil das wirklich auch ein Kulturschock war für uns.
Ja, was hat dich da am meisten überrascht?
Am meisten überrascht hat mich, dass ich hier nicht mehr so viel spazieren gehen konnte. Also man hat zwar seine Spaziergehrunde, aber es ist halt jeden Tag dasselbe. Es ist auch hier mit Kinderwagen echt gefährlich. Also wir haben ja auf dem Dorf gelebt und nicht direkt in der Stadt. Hier haben wir eine schöne Promenade, da kann man gut spazieren gehen. Aber wir haben auf dem Dorf gelebt und da gibt es keine befestigten Gehwege oder Fahrradwege oder sowas. Und das hat mir halt schon gefehlt, dass ich einfach jeden Tag rausgehen kann und was Neues zu Fuß erkunden kann quasi. Und ich habe mich da so ein bisschen eingeschlossen gefühlt in unserem Dorf. Damit habe ich nicht gerechnet, weil die Insel ja doch sehr klein ist. Und ich dachte, ich kann überall hinlaufen. Dem war aber nicht so.
Was hat dir auf der anderen Seite so am meisten Freude gemacht oder was hat dir in der Anfangszeit am besten gefallen?
Am besten haben mir die Menschen gefallen auf dem Dorf. Die sind so, so herzlich und wir sind so toll in dieser Dorfgemeinschaft aufgenommen worden, dass mich das heute immer noch total emotional macht. Also in dem Dorf leben sehr, sehr viele ältere Menschen.
Also Malteser dann, ne?
Genau, richtige Malteser. Hier in der Stadt leben sehr, sehr viele Expats und man hat hier kaum, also eigentlich gar keinen Kontakt zu Maltesern. Mhm. Wenn du hier mal Kontakt zu Maltesern knüpfst, dann ist es ein Wunder. Aber bei uns auf dem Dorf, da gab es halt nur eine Handvoll Expats und sonst halt wirklich nur Malteser und das halt ja sehr, sehr viele alte Leute. Und ja, mit so einem kleinen Kind ist man dann natürlich auch wie ein Magnet. Die Malteser lieben Kinder. Und die haben dann bei uns an der Haustür geklingelt und ja, wollten sie haben sie immer Gagur Girl genannt, weil das der Ort, wo wir hier gewohnt haben, hieß Gagur. Und sie fanden sie so toll, dass sie halt bei uns an der Haustür geklingelt haben und haben halt gefragt, ob sie ihr was Süßes geben dürfen oder ob sie mit ihr auf den Spielplatz gehen dürfen. Und es ist echt Wahnsinn. Man sagt immer, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und viele Auswanderer haben ja dieses Dorf gar nicht. Also man spricht ja von Dorf eigentlich. Mit Dorf meint man ja oft halt die Familie um sich rum, die wir ja hier auch hatten. Aber bei uns war es wirklich so, dass dieses Dorf für uns da war. Also alle im Dorf. Und das war so, so schön. Und es hat mich wirklich sehr berührt.
Habt ihr hauptsächlich wahrscheinlich also Englisch gesprochen oder auch Maltesisch? Also sprechen die Einheimischen alle durchgehend Englisch?
Viele aus der älteren Generation sprechen Englisch tatsächlich, was mich auch überrascht hat. Einige sprechen aber auch nur sehr, sehr gebrochen Englisch. Ich habe eine Freundin, die Doris, die ist auch schon bestimmt schon 80 und die spricht eigentlich mehr Maltesisch als Englisch und wir haben uns einfach mit Hand und Fuß verständigt. Sie hat auf Maltesisch gesprochen, ich habe auf Englisch gesprochen, aber irgendwie haben wir uns trotzdem verstanden. Also es war, ich meine, natürlich mit der Zeit lernt man auch einige Wörter und Sätze dazu, aber Maltesisch ist ja an sich eine sehr, 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 sehr schwierige Sprache. Also ich habe sie jetzt in meinen 2,5 Jahren auch, obwohl ich täglich höre, nicht gelernt zu sprechen.
Also wie ein bisschen Italienisch noch mit drin oder wie klingt das?
Es ist eine Mischung aus Italienisch und Arabisch vorwiegend. Ja. Es hat aber auch französische Anteile. Zum Beispiel Guten Morgen heißt Bonjour und das kommt natürlich vom französischen Bonjour. Oder Guten Tag, da sagt man Bonsoir hier und das kommt auch aus dem Französischen von Bonsoir. Aber es sind mehr italienische und arabische Anteile. Aber wenn man zum Beispiel Italienisch in der Schule gelernt hat, dann kann man so das ein oder andere Wort auf jeden Fall ableiten.
Spannend. Du hast sie vorhin schon erwähnt, die Schwiegereltern sind ja eben auch mit ausgewandert und waren ja dann auch eben beim Start auch dabei. Vielleicht mal für Menschen, die jetzt zuhören, die auch überlegen, mit den eigenen Eltern oder mit den Schwiegereltern auszuwandern. Was würdest du sagen, sind so die Vor- und Nachteile? Was müsste man da beachten, bevor man das macht?
Also,
es kommt eine ganze Liste.
Wir haben im selben Dorf gewohnt. Also wir haben auf der einen Seite von der Kirche gewohnt und die haben auf der anderen Seite von der Kirche gewohnt.
Okay, nicht im selben Haus.
Nein, nicht im selben Haus. Wir haben tatsächlich mal darüber nachgedacht, ob wir ins selbe Haus ziehen sollen. Und wir haben auch wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander. Aber meine Schwiegereltern waren, glaube ich, froh, dass alle Kinder dann irgendwann mal aus dem Haus waren und sie jetzt auch ihr eigenes Leben leben können. Sie sind ja noch recht jung und unternehmen jetzt auch sehr viel, auch abends wieder, dass sie ausgehen nach Valletta und in Bars und Karaoke-Shows sich anschauen. Und das schränken dann natürlich Enkelkinder, Kinder, das Familienleben dann zu Hause doch nochmal ein bisschen ein. Also es war schon ganz gut, dass wir in getrennten Häusern gewohnt haben, aber es war so praktisch, dass wir im selben Ort gewohnt haben. Weil wenn was gewesen ist, zum Beispiel als ich schwanger war, musste ich einmal notfallmäßig ins Krankenhaus und meine Schwiegereltern konnten unsere Tochter sofort nehmen und sie halt betreuen und auf sie aufpassen, während wir halt nicht da waren. Und dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass unsere Schwiegereltern da sind einfach. Ich meine, jetzt, wo wir in der Stadt wohnen, sind sie auch nicht weit weg. Meine Schwiegermama hat sich extra ein Auto gekauft und einen Kindersitz, sodass sie halt die Kinder mal abholen kann und den Tag mit ihnen verbringen kann. Aber jeder hat hier sein eigenes Leben. Wir haben aber eine kleine Tradition. Wir treffen uns jedes Wochenende, eigentlich immer samstags, entweder bei uns hier in der Stadt oder im Dorf und wir frühstücken alle zusammen.
Was ich mich noch gefragt habe, als ich ja eure Geschichte auch vorher gelesen habe, gab es einen Deal oder eine Absprache, wenn es nicht läuft oder wenn man eben oder wenn einer eben das Gefühl hat, oh, ich komme hier nicht an, ich fühle mich nicht wohl, dass dann alle zurückgehen oder habt ihr mal darüber gesprochen?
Ja, also wir haben vorweg auf jeden Fall darüber gesprochen, ob das was für uns wäre und wir hätten es auch nicht gemacht, wenn nicht jeder sein Okay dazu gegeben hätte und jeder hat auf jeden Fall auch ein Vetorecht gehabt. Also ich meine, unsere Kleine, die war 6 Monate alt, als wir das entschieden haben, die konnte da noch nicht so viel zu sagen, aber gerade auch meine Schwiegermutter hat in der Schweiz ihren Job aufgeben müssen dafür. Also es ist halt schon viel... wo auch wir Frauen jetzt Kompromisse eingegangen sind für das Unternehmen, sag ich mal. Und man hat auch nicht immer gute Zeiten hier im Ausland. Also es gab auch Zeiten, wo jeder mal irgendwie einen Inselkoller hatte oder eine Identitätskrise, wo jeder mal gesagt hat, ich kann nicht mehr und ich vermisse mein altes Leben und ich gehe wieder zurück. Aber im Endeffekt haben wir das halt nicht gemacht. Wenn das aber wirklich so ein Wunsch gewesen wäre, dann wird das auf jeden Fall von der Familie unterstützt. Dann brechen wir auch die Zelte wieder ab und würden wieder zurückgehen. Für uns ist das auch kein Verlust, sage ich mal, wenn wir sagen würden, wir gehen wieder zurück, wir haben jetzt was verloren oder sind gescheitert, sondern das ist für uns einfach, wir haben eine tolle Zeit hier gehabt und jetzt kommt was Neues auf uns zu.
Wie seid ihr durch diese Krisenzeit gekommen? Also eben durch diese Phasen, ne, wo man merkt, man hat eben Heimweh oder man will zurück oder so. Was hat dir geholfen? Oder ich weiß nicht, wen es sonst noch betroffen hat in eurer Familie?
Also mich hat es tatsächlich das Jahr 2025 eigentlich das ganze Jahr betroffen. Da war ich dann auch schwanger, da haben bestimmt auch die Hormone mit reingespielt, aber wir haben in einem Haus gewohnt, wo ich mich absolut nicht wohlgefühlt habe. Das war so mein persönlicher Albtraum, sag ich mal.
Warum?
Ja, das Haus hatte ein Kakerlakenproblem.
Oh, okay. Also das auf dem Land, ja.
Das auf dem Land hatte ein Kakerlakenproblem. Wir wohnen ja jetzt schon in der dritten Immobilie. Wir sind dann 2025 ins Haus gezogen. Es war ein großes Haus, ein schönes Haus. Das hatte einen Pool. Es hatte aber auch ein Kakerlakenproblem, weil sich das Haus mit dem Nachbarhaus eine Außenwand geteilt hat. Und dieses Haus nebenan, das war eigentlich eine Bauruine. Und da hat, ich weiß nicht, was da alles drin gelebt hat, aber unter anderem halt auch Kakerlaken. Und die haben sich bei uns durch die Steckdosen gefressen, durch die Wände durch. Ich weiß nicht, wie viel Dosen Bauschaum wir in diesem Jahr in die Wände reingesprüht haben. Aber sie sind immer wieder rausgekommen und haben uns überrascht. Und wenn du halt aus Mitteleuropa kommst, du kennst dieses Problem einfach nicht. Also ich habe vorher in meinem Leben noch nie eine Kakerlake gesehen. Und ich fand es am Anfang wirklich ganz, ganz schrecklich. Und ich habe geweint und ich habe mich aufgeregt. Und im Nachhinein hätten wir es eigentlich schon wissen müssen. Weil als wir nämlich die Übergabe gemacht haben, war der komplette Boden mit Gift besprüht. Und unser Vermieter hat gesagt, ja, das wird einmal im Jahr gemacht gegen Ameisen und Kakerlaken. Aber das haben wir.
Bitte
das
was?
Haben wir,
und Kakerlaken.
Das haben wir gekonnt irgendwie überhört. Und in dem Jahr, wo wir da gelebt haben, musste alle 2 Monate, alle 8 Wochen wirklich der Kammerjäger kommen und Gift sprühen. Und oh, wow. Das halt mit einem kleinen Kind, ja, ne? Also ein kleines Kind, dann ein Baby auf dem Weg. Das ist halt einfach, ja, nicht tragbar gewesen. Und ja, erstmal hat mich, um auf die Frage zurückzukommen, das hat mich sehr, sehr unglücklich gemacht. Ich habe unser altes Zuhause, unsere erste Wohnung habe ich vermisst, da hatte ich Heimweh nach und war einfach unglücklich in dem Haus. Und ja, deswegen, ich war viel draußen. Ich war viel, viel draußen in der Natur, habe einfach versucht, mich mit draußen zu connecten, um halt nicht ans Haus zu denken. Wir hatten leider so einen Vertrag, dass wir auf jeden Fall ein Jahr drin bleiben müssen. Aber genau, mein Mann ist da zum Glück sehr unterstützend und wir haben direkt nach diesem Jahr gesagt, wir müssen wieder umziehen. Und dann ist es auch schlagartig besser geworden mit der Stimmung. Das manchmal hilft umziehen.
Aber eben auch so hat dir wahrscheinlich dann auch geholfen, eben das draußen unterwegs sein, in der Sonne, in der Wärme, oder was würdest du eben sagen, was hilft da?
Ja, auf jeden Fall. Auch es gibt hier auch sehr, sehr schöne Wanderwege. Das ist natürlich kein Vergleich zu den Bergen, aber Malta hat auch da ganz, ganz viel zu bieten. Gerade so im Nordwesten gibt es wunderschöne Küstenwanderwege und die kann man auch super mit den Kindern machen und sieht dann einfach dieses kristallklare blaue Meer und hört die Wellen und der Wind weht dir durch die Haare und das ist einfach, du fühlst dich danach dann einfach geerdet. Und das war auch immer schon so mein Weg quasi, um wieder zu mir zu kommen und versuchen, das Negative hinter mir zu lassen.
Wenn wir da noch so ein bisschen eben zur Insel kommen, du hast schon einiges erzählt, eben wer noch nie da war, diese Insel ist ja ein totaler Kulturmix, auch aufgrund der geografischen Lage, also eben arabische Einflüsse, italienische, aber auch britische Kultur. Wie muss man sich das so generell vorstellen? Also ich habe auch gelesen, da leben, glaube ich, mehr Einwanderer als Einheimische. Also wie würdest du generell so diesen Kulturmix beschreiben von dieser Insel?
Es ist Multikulti. Also die Insel an sich, also die Malteser, ich glaube 98% der Malteser sind ja katholisch. Und das merkt man hier ja auch auf der Insel. Es gibt in einer Stadt mehrere Kirchen. Wir waren vor ein paar Wochen auf Gozo und haben da das Wochenende verbracht und sind dann sehr früh morgens mit den Kindern spazieren gewesen, weil die schon wach waren. Und um 6 Uhr morgens, der Gottesdienst war schon voll, also die Kirche war voll. Also die Malteser an sich, die sind sehr, sehr religiös. Aber du hast ja natürlich, du hast jede Kultur hier, die du dir vorstellen kannst. Also Engländer aus Großbritannien, du hast Australier hier. Du hast natürlich auch aus den asiatischen Ländern, aus Indien, Pakistan. Nepal ist auch ganz, ganz viel hier vertreten. Wir haben auch Kontakt zu allen möglichen Leuten aus allen möglichen Ländern hier. Und das finde ich halt auch gerade für die Kinder schön, dass sie mit so einer Weltoffenheit aufwachsen. Weil in Deutschland, vor allen Dingen bei uns in Bayern, es ist ja recht konservativ da, wären sie so nicht aufgewachsen. Und ich finde es halt gerade für unsere Kinder so schön, dass sie mit so vielen verschiedenen Kulturen aufwachsen.
Gibt es denn so, eben weil bei vielen Ländern hat man ja dann so ein Klischee im Kopf, ne, die Italiener sind so, die Türken sind so, die Schweizer sind so, die Franzosen sind so. Gibt es denn eigentlich von den Maltesern auch so, wo man sagt, das sind so Klischees, die auch stimmen? Oder ist das, weil das so vermixt ist, gibt es da gar nicht so ein Typ?
Naja, also man kann es schon durchaus mit den Italienern vergleichen, aber ich würde sagen, die Malteser sind noch mal ein bisschen extremer. Die Malteser sind sehr, sehr laut. Wenn du die Sprache auch hörst, dann hast du das Gefühl, die streiten sich die ganze Zeit, aber dabei unterhalten die sich einfach sehr nett. Ja, auch die Kinder. Ich finde, die maltesischen Kinder spiegeln das Land wider. Wir sagen auch immer, wenn ich da meine Schwiegermama zitieren darf, sie sagt immer, Malta ist wie ein wildes, dreckiges Kind. Und es ist, du hast natürlich hier auch nicht so schöne Ecken, aber dann durchaus wieder Ecken, die total anziehend sind, wo du dir denkst, wow, ist das wunderschön und wo du halt nicht wegschauen kannst, wie so ein wildes maltesisches Kind, was auf der Piazza spielt lauthals und wo sich andere Leute aus anderen Kulturen vielleicht anschauen würden und sagen würden, Mai, das ist aber ein aufgedrehtes Kind und das ist ganz schön laut, aber hier dürfen die Kinder Kinder sein und einfach leben und laut sein und das interessiert hier wirklich niemanden. Die Malteser finden das einfach toll.
Konntet ihr euch denn eben jetzt in der Zeit auch schon so ein Umfeld, Freunde und so weiter aufbauen? Oder ist man da hauptsächlich auch eben so einer Expat-Bubble, sag ich mal, unterwegs, gerade in der Stadt, wo eben unterschiedliche Nationen da zusammenleben?
Also gerade hier in der Stadt haben wir viele Expat-Freunde. Gerade auch durch die Kinderbetreuung lernt man natürlich andere Eltern kennen und das sind meistens dann auch Expats. Aber auf dem Dorf haben wir durchaus auch Freunde, sag ich mal in Anführungsstrichen, die sind alle deutlich älter als wir, die wir im maltesischen Raum quasi kennengelernt haben. Und was ich auch sehr, sehr schätze, also in der Stadt ist es sehr, sehr anonym und du bist viel für dich, aber auf dem Dorf kennt jeder jeden. Also ich kann dir, ja, glaube ich, die Namen von der Hälfte der Dorfbewohner aufzählen, weil ja, wir uns einfach kennen, man trifft sich nachmittags oder morgens auf dem Dorfplatz und dann quatscht man erstmal eine Runde. Es ist auch, als ich schwanger war, hat jeder im Dorf meine Schwiegermama angesprochen, wenn sie gesehen hat, ob das Baby denn schon da wäre. Und als es dann auch da war, wusste es auf einmal das ganze Dorf, obwohl ich gar nichts gesagt hatte. Und es spricht sich einfach rum. Und das ist einfach so schön, dass man da diesen Zusammenhalt hat und dass es einfach nicht so anonym ist.
Also so wie ich dich verstehe, ohne dieses Kakerlaken-Problem würdet ihr eigentlich heute noch da leben?
Ja, es ist, ja, auf jeden Fall. Es ist schon sehr schön. Also ich vermisse es auch ein bisschen, aber gerade jetzt so für die Kinder ist es hier einfach besser zum Wohnen. Hier kann man mit den Kindern mehr laufen. Die können Laufrad fahren auf der Promenade. Wir können mal abends einen Smoothie trinken gehen am Smoothie-Stand oder ein Eis essen gehen, was im Dorf natürlich halt schon begrenzt ist. Da gibt es all sowas nicht. Da gibt es halt ein Café und eine Dorfkneipe. Und in eine Kneipe gehen wir jetzt mit unseren Kindern noch nicht. Und im Café trinken wir morgens ein Babychino und dann hat sich das halt auch erledigt. Und hier haben wir halt unsere Freunde, die auch Kinder haben und einen Spielplatz direkt vor der Haustüre. Und auch für uns, wir haben eine Shopping Mall direkt um die Ecke und können halt alles zu Fuß machen. Und das gefällt uns halt auch schon sehr hier in der Stadt.
Noch kurz zum Straßenverkehr, da gibt's ja auch, also ich war noch nie auf Malta, aber da gibt's ja immer so Gerüchte, dass das wohl ziemlich haarsträubend ist. Also es gibt ja Linksverkehr da auch. Wie ist generell so das Autofahren auf Malta?
Es ist wirklich aufregend. Jedes Mal, wenn du dich ins Auto setzt, dann fragst du dich, was passiert heute? Das Autofahren hier, das ist schon wirklich, die Leute fahren sehr aggressiv Auto. Du musst sehr, sehr vorausschauend fahren, für andere mitdenken. Dann dadurch, dass man hier Linksverkehr hat, gut, mittlerweile sind wir natürlich drin, aber am Anfang, die ersten 2 Wochen wollte ich nicht angesprochen werden, während ich Auto gefahren bin, weil ich mich so konzentrieren musste, dass ich kein Geisterfahrer werde. Auch mit den Verkehrsregeln. Also ich kann dir bis heute nicht sagen, ob es hier sowas wie rechts vor links gibt. Ich weiß es nicht. Hier wird gefahren, wer als erstes da ist oder ja, wer bremst, verliert.
Wer das größere Auto
nach dem Motto. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ja, ein Abenteuer und jeder hat ein Auto. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, in seiner Familie hat jeder ein Auto. Diese Familie hat 5 Autos besessen. Und das ist halt, das merkt man auf der Insel auch. Das ist eine kleine Insel. Die ist wirklich, also die ist 28 Kilometer lang. Und wenn du in Deutschland 28 Kilometer fährst, dafür brauchst du nicht lange. Und hier kannst du teilweise 1,5 Stunden einrechnen, um von einem ans andere Ende zu fahren. Weil einfach,
ja, Fahrrad fahren.
Das ist, ja, ja, es ist wirklich viel los auf den Straßen, viel los.
Kommen wir mal noch zu den Preisen. Das interessiert ja immer viele eben, wie teuer ist das Leben? Generell so Lebenshaltungskosten, Miete, Einkaufen, Restaurant. Wie würdest du das vergleichen jetzt eben mit München, Bayern? So.
Also mit München kann man es ungefähr gleichsetzen. München ist ja auch recht teuer.
Echt, ja?
Es ist sehr, sehr happig. Also die Mieten. Ich glaube, dass es gerade durch den EU-Eintritt in Malta ist ja 2004, wenn ich jetzt mich nicht irre, der EU beigetreten. Und dadurch gab es ja auch wirklich ein Wirtschaftswachstum. Das hat natürlich viele Expats hier hingebracht. Und den Mietmarkt würde ich hier als sehr, sehr freien Mietmarkt betiteln, sag ich mal. Das ist auf jeden Fall nicht mit Deutschland zu vergleichen. Da kannst du ja quasi dir den Mietpreis so ein bisschen anhand der Quadratmeter ausrechnen oder halt vergleichen. Und hier ist es eigentlich eher willkürlich, habe ich das Gefühl. Da sagen die Vermieter, okay, ich habe jetzt diese Wohnung und dafür hätte ich gerne, ich weiß nicht, 3.000 Euro im Monat. Und das ist teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die sind dann eingerichtet wie bei meiner Uroma. Und Wohnungen werden hier generell immer möbliert vermietet. Das kommt dann auch noch dazu. Also es ist sehr, sehr schwierig für mich oder für uns war es sehr, sehr schwierig, dann etwas zu finden, was uns auch wirklich gefallen hat von der Einrichtung her und was dann halt auch gepasst hat vom Mietpreis her. Also
was zahlt ihr denn?
Wir haben eine Dreizimmerwohnung in einer guten Lage und halt auch mit Meerblick und wir zahlen 4.500 Euro Miete ohne Nebenkosten. Mit Nebenkosten kommen wir ungefähr mit Garage auch noch so auf 5.000 Euro, was sehr, sehr happig ist. Und der Durchschnittsmietpreis hier in Slima läuft sich, glaube ich, lass mich nicht lügen, auf 2.500 Euro ungefähr. Und ich habe eine Freundin, die wohnt im Haus nebenan und die zahlen die Hälfte von uns.
Für dieselbe Wohnung oder was?
Ungefähr dieselbe Wohnung. Die wohnen, glaube ich, 2-3 Etagen tiefer, haben aber denselben Ausblick. Und es ist einfach, das meine ich mit dieser Willkür. Das ist dann, die Vermieter sagen, ja, die Wohnung ist high quality, die ist super eingerichtet, was für uns halt normaler europäischer Standard wäre, würde ich jetzt mal so behaupten. Und die sagen dann, das möchte ich dafür haben. Entweder du nimmst es oder halt nicht.
Und wie sind die restlichen Preise, wenn du jetzt eben einkaufen gehst oder Restaurantbesuche oder generell so Lebenskosten?
Ich habe gestern jetzt einen Wocheneinkauf gemacht und ich habe 200 Euro bezahlt. Manche Sachen kosten genauso viel wie in Deutschland, manche Sachen sind aber auch teurer. Es macht aber auch einfach Sinn, weil wir sind auf einer Insel und es muss importiert werden und das kostet natürlich Geld. Und dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass manche Sachen einfach teurer sind als lokale Dinge, würde ich jetzt mal so sagen. Aber zum Beispiel Gemüse kannst du super an so kleinen Gemüse LKWs kaufen. Die stehen dann an bestimmten Tagen immer am Straßenrand und das ist frisch hier vom Feld, das ist alles lokal und da bezahlst du wirklich auch nur einen Bruchteil von dem, was du im Supermarkt kaufen würdest. Also man muss sich da so ein bisschen rausgucken, wo man was kauft und dann würde ich sagen, kommt man so ungefähr von den Lebensmittelkosten auf denselben Preis wie in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten.
Aber es gibt jetzt nichts, was da deutlich günstiger ist generell im Leben.
Nee, also Restaurantbesuche kommt auch immer auf das Restaurant an. Es gibt zum Beispiel in Valletta ein Restaurant, das ist von Michelin. Es hat keinen Michelin-Stern, aber es ist von Michelin empfohlen. Und dafür, dass es halt so hochgelobt ist, finde ich es sehr, sehr preiswert. Also das kann man wirklich mal super machen. Und sonst, ich würde sagen, dass die Restaurantpreise ungefähr gleich sind.
Ihr seid ja eben hauptsächlich aus Steuerersparnisgründen ja dahin ausgewandert. Jetzt eben mal so Butter bei die Fische nach knapp 3 Jahren, wenn man so mal einen Strich drunter macht. Ist da wirklich eine große Ersparnis oder relativiert sich das dann am Ende auch, weil die Lebenshaltungskosten eben jetzt mit Miete und so dann doch auch höher sind?
Es kommt drauf an, wie man lebt. Also ja, die Wohnung, wo wir jetzt wohnen, das ist tatsächlich die günstigste, wo wir gewohnt haben von den dreien. Und wenn man da natürlich halt auch ein bisschen kürzt und schaut, dass man was auf die Seite legt, dann schafft es dir schon sehr, sehr viele Freiheiten hier. Also wir haben die Möglichkeit, einfach dadurch, dass wir so viele Steuern sparen, unsere Tochter zum Beispiel auch privat betreuen zu lassen. Sie ist jetzt noch bei einer privaten Tagesmutter, was halt nicht vom Staat übernommen wird, sondern das bezahlen wir dann. Und ab September geht sie dann auf eine Privatschule, die ja auch bezahlt werden muss und gut Geld kostet. Und diese Steuerersparnis, die schafft uns schon sehr, sehr viel Spielraum in dem, wie wir unser Leben gestalten wollen, auf jeden Fall.
Diese 5%, die geistern da immer rum. Also zahlt man da jetzt auch so 5% Einkommensteuer oder wie ist das generell?
Als normaler Arbeitnehmer oder normaler Selbstständiger hier in Malta zahlst du ganz normal bis zu 35% Einkommensteuer. Das ist so ein bisschen von deinem Jahresgehalt abhängig. Also das wird, ich bin wirklich kein Steuerprofi. Ich versuche es jetzt zu erklären. Es ist eine progressive Steuer. Also es wird quasi nach deinem Gehalt berechnet.
Ja.
Genau. Diese 5%, die gelten nur für bestimmte Unternehmensstrukturen. Also du musst dafür eine Malta Limited gegründet haben. Du brauchst eine Holding noch in einem anderen Land. Und dann kannst du erst in dieses Rückerstattungssystem reinrutschen oder das quasi beantragen, dass du 6/7 von den Steuern, die du zahlst, also die Firmen wurden bis vor kurzem halt auch noch mit 35% einfach besteuert, aber du kannst dir 6/7 quasi zurückholen, sodass unterm Strich nur 5% Körperschaftssteuer übrig bleibt, die halt bezahlt werden muss.
Okay.
Und seit neuestem funktioniert es auch so, dass es direkt verrechnet wird und man nicht in Vorleistung gehen muss mit den Steuern, sondern einfach nur noch diese 5% zahlt, was natürlich sehr praktisch ist.
Also eben, aber um das auch nochmal klarzustellen, für wer jetzt da selbstständig rübergeht oder wer da als Angestellter, es gibt ja verschiedene, auch eben im Gaming-Bereich, Tech-Bereich und so, gibt es ja verschiedene Firmen, die ja auch Leute suchen. Da habe ich diese massive Steuerentlastung nicht.
Nee, da hast du die nicht. Also du brauchst auch, um diese Struktur aufzubauen, brauchst du auch einen Steuerberater hier vor Ort, du brauchst einen Steuerberater in deinem Heimatland. Das muss alles korrekt aufgebaut sein, weil es ist jetzt nichts Illegales, was man macht, sondern es ist alles EU-konform. Aber es hat natürlich auch, viele Leute sehen wirklich nur immer die schönen Seiten und denken halt, Mai, ihr lebt jetzt aber da das Luxusleben und ihr verdient euch da dumm und dämlich. Aber viele Leute sehen auch nicht, was wir investiert haben da rein. Also was es kostet, eine neue Firma zu gründen, was es kostet, Steuerberater hier und in Deutschland angestellt zu haben, einen Firmenrelocator zu engagieren und Firmeneinlagen zu leisten, das ist halt sehr, sehr viel, was wir da investiert haben, um halt diese Freiheit zu erlangen, die wir jetzt hier leben können. Also das ist auch nicht für jedes Unternehmen etwas, sondern du musst vorher auch schon einen bestimmten Betrag an Gewinn machen, damit sich das überhaupt lohnt für deine Firma.
Genau, das ist nämlich der Punkt, das ist bei ganz vielen Ländern auch so, das ist auch bei Dubai so und so weiter, man denkt immer, man wandert einfach schnell hinaus und zahlt da nie wieder Steuern. Da steckt halt viel mehr dahinter und eben, was du auch gesagt hast, sind halt auch enorme Kosten. Der am meisten verdient, ist am Ende das Steuerbüro, weil die natürlich einfach ihre Schablone nehmen und für dich dasselbe bauen, was sie vorher schon für 100 andere gemacht haben. Das lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Aber eben, wer sich dafür interessiert, unbedingt mal mit entsprechenden Steuerbüros sprechen. Ja, wenn wir schon bei den Tipps sind, was gibst du Menschen mit, die auch nach Malta auswandern wollen, wenn dich heute jemand fragt?
Tut es einfach. Also sucht euch hier einen Job. Es gibt auf jeden Fall, ihr müsst nicht selbstständig sein, ihr müsst kein Unternehmen haben, ihr müsst nicht in dieses 5% Steuerkonstrukt reinfallen. Ihr findet auch hier so einen Job. Also im iGaming werden immer Leute gesucht. Es werden auch immer Leute gesucht, die Deutsch-Englisch übersetzen können. Tourismus ist hier sehr, 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 sehr stark. Man findet immer im Hotel zum Beispiel einen Job. Und ich bin einfach ein Freund davon, dass wenn man sich halt etwas wünscht und das gerne machen möchte, dann tut es einfach. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr zurückgeht und halt einfach das Leben weiterlebt, was alle anderen in Deutschland auch leben. Ich würde euch empfehlen, fahrt vielleicht mal in den Urlaub hierhin, schaut euch Städte an, die vorher, euch gut gefallen. Vorher schaut euch die Gegend an, weil es gibt natürlich Unterschiede hier auf der Insel. Es gibt Gegenden, da ist mehr Industrie, da bist du wirklich ab vom Schuss. Und es gibt halt, ja, so wie Slima oder St. Julians, das ist die Party-Hochburg hier auf Malta. Da möchtest du auch nicht unbedingt wohnen, also auf jeden Fall nicht im Sommer. Schaut euch das vorher an, wo ihr so den richtigen Vibe verspürt, sage ich mal. Malta empfängt euch auf jeden Fall mit offenen Armen, wenn ihr auch Einsatz zeigt, dass ihr euch hier integrieren möchtet. Also es ist, die Malteser sind ein sehr, sehr herzliches Volk und ich glaube, dass man hier sehr, sehr glücklich werden kann, wenn man auch ein bisschen was von sich hergibt. Ich kann es auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Malta ist eine wunderschöne Insel. Wir sind sehr, sehr happy hier und ich hoffe, dass jeder, der hier hinziehen möchte, genauso glücklich wird.
Ja, lass uns mal zum Ende hin noch in eure Zukunft schauen. Eben, ihr seid seit bald 3 Jahren auf Malta. Welche Wünsche, Ziele habt ihr noch? Also habt ihr auch für euch mal beschlossen, irgendwie so nach 5 Jahren gucken wir mal, ob wir da bleiben? Oder was denkst du, wie sieht die Zukunft aus?
Ja, wir haben schon einen genauen Plan. Also,
wirklich?
Ja, wir arbeiten ganz stark daran aktuell. Ich mache im Oktober meinen Segelschein, meinen Skipperschein mit meinen Schwiegereltern zusammen. Mein Mann hat den vorletztes Jahr schon gemacht und wir möchten uns gerne zum nächsten Jahr ein Boot kaufen, ein Segelboot, weil wir ja auf lange Sicht gerne auf dem Boot leben wollen würden.
Was?
Und ja, also wir sind halt eine Familie, wir sind immer auf Achse und wir treffen große Lebensentscheidungen und machen einfach. Deswegen machen wir im Oktober unseren Kurs. Aber ja, das wird wahrscheinlich realistisch auch erst was so in 2 bis 3 bis 4 Jahren, weil einfach die Firma noch sehr, sehr viel Arbeit abverlangt aktuell. Mhm. Und mein Mann und mein Schwiegervater sehr, sehr viel reisen müssen und ja, dann einfach nicht mal eben so ein Sabbatical nehmen können. Aber genau, das ist so auf lange Sicht unser Wunsch, den wir uns auch irgendwann erfüllen werden.
Ja, spannend. Also auf dem Segelschiff zu leben, ich finde das immer so romantisch, sieht natürlich immer toll aus, nur ich glaube, ich würde echt seekrank werden, also wenn man da ständig dann drauf ist. Aber erstmal Daumen gedrückt für den Segelschein, das wird wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach.
Vielen Dank,
und,
ja.
Wird bestimmt auch eine coole Fahrt, dann das erste Mal nach Sizilien überzusetzen oder so. Also das.
Ich freue mich schon sehr. Also aktuell ist es viel, dass wir abends sitzen, wenn die Kinder im Bett sind und dann lernen müssen. Das sind sehr, sehr viele Lektionen. Das ist auch sehr kompliziert. Dann mit.
Du musst ja auch Knoten und alles lernen.
Ja,
ne?
Das ist sogar noch das Einfache, aber du musst halt mit Karten navigieren können und mit Windberechnung und alles Mögliche.
Stimmt.
Ja, es fällt mir, glaube ich, etwas schwer. Ja, es ist für mich etwas schwieriger, mich da reinzufuchsen, als es bei meinem Mann. Aber ja, wir kriegen das alles schon hin und ich hoffe, dass es dann so wird, wie wir uns das auch vorstellen.
Cool, also vielen Dank erstmal Marie bis hierhin. Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für den Bonusteil zu dieser Folge. Da geht es dann weniger um Segeln, sondern wir sprechen noch konkret über die Wohnungs- und Haussuche auf Malta. Sie hat ja vorhin schon ein bisschen erzählt, gerade worauf man da bei den Mietpreisen achten soll. Ich möchte dann noch wissen, eben wo man überhaupt dann, wenn der Markt gerade so eng ist, wo man da passende Sachen findet, worauf man da eben noch achten muss. Über das Thema Krankenversicherung und generell Gesundheitsversorgung vor Ort sprechen wir noch und darüber, du hast die Jobs vorhin auch schon erwähnt, in der Gaming-Branche, wo man das eigentlich findet, ja, und was da für Leute gesucht werden, das und viel mehr gleich im Clubteil. Aber dir erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Vielen, vielen Dank dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Marie Speil und ihrer Familie, die im Januar 2024 von Deutschland nach Malta ausgewandert sind. Ich bin sehr gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, heute mal die Sicht von Auswanderern zu hören, die aus steuerlichen Gründen gegangen sind, denn man liest das ja häufiger, aber meist kommen die Menschen dann nicht zu Wort. Und deshalb danke ich Marie, dass sie hier ihre Geschichte erzählt hat und ehrlich auch darüber gesprochen hat, wie sie zwischendrin auch gezweifelt haben, ob das alles richtig war. Wenn du mehr ehrliche Auswanderer-Stories hören willst, dann bist du hier genau richtig und dann kann ich dir nur die Geschichte einer Familie empfehlen, die vor kurzem von Deutschland in die Schweiz ausgewandert ist. Die hörst du nämlich nächste Woche am Mittwoch hier an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn du dann dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.